Willkommen zum Podcast Melting Pot – Migration im Dialog. In diesem Podcast sprechen wir mit NachwuchswissenschaftlerInnen aus verschiedensten Fachgebieten, die zum Thema Migration forschen. Ein Einblick also in die Migrationsforschung über die Grenzen wissenschaftlicher Disziplinen hinweg. Organisiert wird der Podcast vom Nachwuchsnetzwerk des Interdisziplinären Zentrums für Integrations- und Migrationsforschung an der Universität Duisburg-Essen.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Melting Pot. Mein Name ist Laura und ich begrüße euch heute ausnahmsweise alleine. Zumindest zunächst, das wird nicht den Rest der Folge so bleiben. Aber wie für wahrscheinlich viele von euch auch, ist die Zeit, in der wir uns gerade befinden, auch immer die Zeit der Konferenzen oder die Zeit, um an der eigenen Forschung zu arbeiten oder auch einfach die Zeit des Urlaubs. Das hält uns aber nicht davon ab, uns aus dieser Sommerpause heraus zu melden, allerdings mit einer etwas anderen Folge. Und da kommen dann meine Co-ModeratorInnen ins Spiel. Viele werden es kennen, die Liste mit spannenden Büchern und Artikeln ist viel länger als die Zeit, die man hat und die man sich dafür eigentlich nehmen möchte. Und da dachten wir uns, warum diese Liste nicht einfach noch länger machen? Also ganz nach dem Motto Sharing is Caring geben wir euch heute ein paar weitere Leseempfehlungen und Hörtipps, also teilen mit euch auch einen Song, zu dem wir viel geschrieben, gelesen, nachgedacht oder Pause gemacht haben. Und damit ist eigentlich schon alles gesagt und wir legen direkt los mit einer ersten Leseempfehlung.
Ja, hallo, ich bin Marina, eine der Stimmen und Personen hinter dem Melting Pot und auch ich habe für diese Sommerfolge eine Lektüreempfehlung und einen Song mitgebracht, der mich in letzter Zeit begleitet hat. Ja, ich habe heute ein Handbuch mitgebracht. Natürlich nicht mit dem Anspruch, das ganze Handbuch hier vorzustellen, aber ja, ein paar Impulse zu geben vielleicht. The Routledge Handbook of Contemporary Inequalities and the Life Course, herausgegeben von Magda Nico und Gary Pollock, 2022 erschienen bei Taylor & Francis, London und New York. Und genau, es ist ein Sammelband, der ganz viele Beiträge aus der Lebenslaufsoziologie miteinander vereint, und zwar ein relativ aktueller Sammelband. Und was ich besonders spannend fand an dem Sammelband ist zum einen, also er versammelt auch so ein bisschen das Who is Who in der Lebenslaufforschung im internationalen Kontext, aber auch wenn man sich die Struktur des Buches anschaut, also des Sammelbands anschaut, dann gibt es so verschiedene Sektionen zu bestimmten Themen. Und das erste Kapitel, Section 1, heißt Inequalities as Process, Doing Inequalities over the Life Course. Und das ist eine Perspektive, die ich total interessant fand. Ich habe das, ich bin über den Sammelband gestolpert, als ich jetzt für meine Diss noch nach aktueller Literatur aus der Lebenslaufsoziologie gesucht habe, weil ich ganz grundsätzlich theoretische Ansätze oder Forschungsperspektiven spannend finde, die Prozesse als Dimension mit einbeziehen und die eben eher vielleicht grundsätzlich relationaler, prozessualer angelegt sind. Genau, und dadurch hat mich dieser Sammelband sehr angesprochen, weil es eben in diesem ersten Teil um Ungleichheiten als Prozess geht. Und das ist, glaube ich, eine Perspektive, die gerade auch in der Migrationsforschung total hilfreich sein kann, sich nochmal zu vergegenwärtigen, dass Ungleichheit nicht statisch und einfach gesetzt ist, sondern dass sie sich entwickelt und dass sie auch Resultat von Prozessen ist. Und ich würde gerne deshalb auch einmal ein Zitat vorlesen. Es gibt so ein paar einleitende Seiten von den HerausgeberInnen zu dieser Section 1. Und da heißt es eben: Inequalities are processes and not static, measurable circumstances. They are in the making over the life course, interacting with each other, accumulating, attenuating, reproducing or spinning off along the way. Inequalities are, in this sense, trajectories. They depart from certain origin or identity categories and positions and are produced within the interlocking of different lives and institutions in the interstices of the agentic capabilities and cultural and historical constraints and possibilities of the individual lives. Inequalities are inherently individual trajectories, but they are also class trajectories, family trajectories, gender trajectories, ethnic trajectories, cohort or generation trajectories. Und das finde ich einfach eine sehr fruchtbare Perspektive eben auf Ungleichheiten, die uns ja in ganz vielen Bereichen in der Migrationsforschung beschäftigen, einfach da nochmal ein bisschen einen anderen Blick drauf zu legen, dass die Ungleichheiten eben prozessual verstanden sind und eben auch ganz von ganz vielen unterschiedlichen Seiten beeinflusst werden können. In der Lebenslaufforschung an sich ist ja so, dass die Wechselwirkung aus strukturellen Rahmenbedingungen und individueller Handlungsfähigkeit über die Zeit im Endeffekt so der Kern, um den sich alles dreht, also Structure, Agency, Time und das eben in einem prozessualen Verständnis zueinander und eben mit dem Blick auf die Wechselwirkungen, die sich zwischen diesen verschiedenen Dimensionen ergeben und eben eine ja eher komplexe Konzeptualisierung von Gesellschaft, die auch einbezieht, dass sich verschiedene Individuen gegenseitig beeinflussen, so das sogenannte Konzept der Linked Lives und gerade eben auch die Ungleichheiten als Trajectories, also als Verläufe zu sehen, denke ich, ist auf jeden Fall eine Perspektive, die es sich lohnt, nochmal genauer einzubeziehen in viele Forschungen, weil auch wenn bestimmte Ungleichheiten ganz maßgeblich auf Merkmalen basieren, die im Leben nicht veränderbar sind, wie eben die Intersektion aus Race, Class und Gender, ist es doch so, dass natürlich die strukturellen Rahmenbedingungen, die sich grundsätzlich ja auch übers Leben verändern können und eben auch die Beeinflussung von ja, unterschiedlichen Lebenssituationen, institutionellen Anbindungen und eben auch der individuellen Handlungsfähigkeit doch einen prozessualen Blick auf Ungleichheiten zulassen. Genau, und vielleicht noch ein kurzes Zitat. Magda Nico und Gary Pollock sagen weiter: "The process of production and reproduction of inequalities occurs at different yet intertwined life course levels and principles." Und sie machen dann eben die verschiedenen Level auf. Also zum einen gibt es ein individuelles Level, wo Agency eine besondere Rolle spielt. Dann gibt es natürlich also sehr differenzierte, heterogene, meso- und weitere interagierende Level, wie eben auch Familie und eben dieses Konzept der Linked Lives, also dass eben Leben auch verbunden sind miteinander, gerade eben auf so einer Ebene, die auf so einer Meso-Ebene angelegt ist. Und dann auf dem Makro-Level, wo es eben dann um Cultural and Historical Location geht, so nennen sie das. Also der Kontext, der sowohl kulturelle als auch historische Kontext, ich würde eigentlich auch noch sagen, der institutionelle Kontext spielt sicher da auch eine große Rolle und wie eben auch, und das ist jetzt so meine, meine Forschungsperspektive, die da wahrscheinlich reinkommt, eben wie auch institutionelle, strukturelle Rahmenbedingungen institutionalisiert werden über Aushandlungsprozesse, über verschiedene Einbettungsstrukturen und dann wiederum eben die Ungleichheiten, soziale Ungleichheiten beeinflussen. Genau, also ich habe das sehr gerne gelesen, die Gedanken, die sich da gemacht wurden zu Ungleichheiten als Prozess, eben weil ich auch in meiner Dissertation mir einen Übergangsprozess ansehe, nämlich junge geflüchtete Menschen, die sich in der Lebensphase des Übergangs von der Schule in Ausbildung und Beruf befinden. Und auch das alleine ist ja schon ein Prozess, und an diesem Übergang kann man eben auch ganz schön sehen, dass Ungleichheiten eben auch in diesem Prozess produziert und reproduziert werden. Zum einen durch die Anlage der strukturellen Rahmenbedingungen, beispielsweise in Deutschland eben sehr stark geprägt durch eine große Formalisierung von Bildung und Ausbildung, aber eben auch produziert oder reproduziert oder eben auch verringert durch bestimmte AkteurInnen, die an diesem Punkt ins Spiel kommen. Bei mir in der Arbeit war das dann die Migrationssozialarbeit, die eben diesen Übergang unterstützt und da auch eben dann Einfluss nimmt auf Ungleichheiten, indem sie bestimmte Dinge ausgleichen können, dadurch, dass sie eine sehr hohe Systemkenntnis haben und eben auch sehr stark auf vertrauensvollen Kooperationsbeziehungen aufbauen und dadurch bestimmte Wege, Trajectories, Verläufe eröffnen können, die ohne sie nicht so möglich gewesen wären und dadurch zu einer Verringerung von Ungleichheiten führen. Genau, deshalb, das ist praktisch die Lektüre, die ich mitgebracht habe, und ich habe jetzt nur einen ganz, ganz kleinen Teil aus diesem Sammelband vorgestellt, nur praktisch aus der Einleitung dieser ersten Section zu Inequalities as Processes. Ich kann aber auch den ganzen Sammelband sehr ans Herz legen. Es geht auch noch um zum Beispiel Social Stratification, um Familien und die verknüpften Leben. Es geht um Gender Inequalities. Es geht auch um Rassismus und Diskriminierung als Ungleichheitsdimensionen im Lebenslauf und auch wirtschaftliche Ungleichheiten, Gesundheitsungleichheiten und alles eben im Rahmen einer lebenslaufsoziologischen Perspektive. Genau, also große Leseempfehlung für unterschiedliche Forschungsvorhaben in der Migrationsforschung, auch finde ich sehr anschlussfähig, und damit wünsche ich viel Spaß beim Reinstöbern.
Für alle, die wie ich jetzt neugierig geworden sind, ihr findet alle Literaturangaben selbstverständlich auch in den Shownotes. Und wir machen jetzt weiter mit einer ersten Hörempfehlung.
Ja, ich habe auch noch einen Song mitgebracht. Und das ist auch einer, den ich jetzt während der sehr intensiven Schreibphase an meiner Diss, die hinter mir liegt, häufig gehört habe. Vor allem in den Schreibpausen, wenn ich irgendwie wieder Motivation brauchte, weiterzumachen, habe ich ganz viel Musik gehört und auch sehr unterschiedliches, aber es gab einen Song, der so der mich besonders gecatcht hat in den letzten Wochen, und das ist auch eine Wiederentdeckung, weil es schon relativ alt. Das ist der Song Disparate Youth von Santigold. Das Album Master of My Make Believe ist schon von 2012, also schon 12 Jahre alt. Nichtsdestotrotz hat mich der Song immer wieder da abgeholt, wo ich gerade war, weil natürlich das Diss-Schreiben nicht immer nur Spaß ist, sondern auch oft irgendwie mühsam und gar nicht so leicht, eben so diesen kreativen Prozess, was Neues zu beforschen, in eine Textform zu bekommen. Und dieser Song hat für mich irgendwie genau die richtige Energie oft gehabt, um dann wieder sich dran zu setzen, weil er so ein bisschen trotzig ist. Und das fand ich oft ganz gut. Das war so ein Gefühl von vielleicht sind die Voraussetzungen gerade nicht die besten oder vielleicht ist es gerade mühsam, aber trotzdem versucht man weiterzumachen und irgendwie seine Energie zu finden und irgendwie zum Ziel zu kommen. Genau, und deswegen habe ich den jetzt auch heute nochmal mitgebracht, auch wenn er vielleicht nicht besonders sommerlich ist, aber ein Song, der eben in letzter Zeit ganz viel bei mir lief. Und damit auch da viel Spaß beim Hören.
Hi, hier ist Andrea und heute bin ich mal in einer anderen Rolle als der Rolle der Moderatorin. Und auch ich habe euch heute einen Literaturtipp mitgebracht. Es ist ein deutscher Literaturhinweis, der schon einige Jahre alt ist und den vielleicht auch viele von euch kennen. Ehrlich gesagt hatte ich in den Vorbereitungen auf unsere Literaturfolge zunächst einen ganz anderen Artikel im Sinn. Aber bei der Entscheidung für eine Musikempfehlung hat sich dann irgendwie der Artikel schon fast aufgedrängt und den anderen hebe ich mir jetzt einfach für eine andere Folge auf. Ich habe euch Literatur von Maria Domar Castro Varela und Alicia Heinemann mitgebracht. Der Artikel ist aus dem Jahr 2016 und heißt Ambivalente Erbschaften, Verlernen, Erlernen und ist in der Reihe Zwischenräume veröffentlicht worden. Das ist eine Reihe des Büro Trafo K aus Wien und publizieren Texte, Gedanken und Gespräche an der Schnittstelle von Bildung, Kunst und kritischer Wissensproduktion. Und es gibt auch einige andere nennenswerte Artikel der beiden Autorinnen zu diesem Thema, die ihr auf jeden Fall auch im Netz findet, wenn ihr euch näher damit beschäftigen wollt. Und wie ihr vielleicht jetzt daran sehen könnt, geht es mir hier gar nicht um irgendwie das Darstellen oder Weitergeben von einem bestimmten spezifischen Artikel, sondern eben diesen Beitrag des Verlernens, den ich gerne weitertragen möchte. Castro Varela kommt aus der Pädagogik und sozialen Arbeit, Bereich Gender und Queer Studies und Alicia Heinemann hat den Forschungsschwerpunkt erziehungswissenschaftliche Migrations- und Fluchtforschung. Und der Artikel startet mit den zwei Sätzen, ich zitiere, von Verlernen als Teil von Lernprozessen zu sprechen, erscheint vielen, die in pädagogischen Kontexten arbeiten, erst einmal seltsam. Doch zeigt sich schnell, dass die Idee des Verlernens eine kritische Praxis darstellen kann, die als Ziel Demokratisierung und Dekolonisierung hat. Und das Zitat zeigt eben für mich, wie relevant Bildung nicht nur für Prozesse des Postkolonialismus, sondern eben auch im Bereich Othering, Integration und Bildungsgerechtigkeit ist. Die beiden Autorinnen verweisen darauf, dass sich eben in den Debatten um das Verlernen auch immer auf die postkoloniale Literaturwissenschaftlerin Gayatri Spivak bezogen wird. Sie sagen, dass Spivak dafür plädiert, geerbte Privilegien als Verlust zu betrachten und dass es eben darum geht, dass zum Beispiel ich als weiße Person meine eigene Positionierung eben nicht als natürlich gegeben ansehe, sondern als strukturell und politisch. Und was für mich persönlich den Artikel so bedeutsam macht, ist, dass die beiden Autorinnen beim Verlernen nicht nur so eine theoretische Reflexion einnehmen, wie für sie sagen, gelangweilte Intellektuelle, sondern dass sie darin ein pädagogisches und auch ein politisches Erfordernis sehen. Aber was ist jetzt konkret mit Verlernen in dem Artikel oder auch in der Idee gemeint? Es geht den beiden dabei nicht um ein Vergessen, sondern um das Hinterfragen von hegemonialen Wissensproduktionen, wie die Autorinnen sagen, bezogen auf Form, Inhalt und ProtagonistInnen. Die beiden bringen dann zum Beispiel das Goethe-Institut als Beispiel an und nehmen auch Bezug auf das Bildungswesen. Sie sagen im Verlauf des Artikels, dass Pädagogik und ihre Institutionen zentrale soziale Macht- und Herrschaftsorte sind, die aber einige Menschen eben auf der Strecke lassen. Und ich finde auch, es gibt eine Zwischenüberschrift, die heißt Verlernen, Lernen, Neulernen, unordentlich denken als Strategie. Und das finde ich eine sehr schöne Zwischenüberschrift, weil sie einerseits deutlich macht, dass es irgendwie auf den ersten Blick eine paradoxe Aussage ist, Verlernen in der Bildung. Und andererseits verweisen die Autorinnen eben auch darauf, dass Verlernen, also wie die beiden ausführen, ein Hinweis auf die Repolitisierung von Bildung ist und eine Ermutigung für viele, Bildung wieder begehren zu können, wie sie sagen. Und als konkretes Beispiel gehen sie dann am Ende noch auf die hegemoniale Sprachvermittlung und Linguizismus ein. Und für mich konkret wurde der Artikel eben sehr bedeutsam, als ich mich für meine Diss tiefer mit dem Thema des strukturellen und institutionellen Rassismus beschäftigt habe. Und in Bezug auf dieses Thema hat Verlernen für mich eine große Bedeutung auf der Handlungsebene oder bei Handlungsempfehlungen bekommen. Also wie kann man institutionellem und strukturellem Rassismus entgegentreten? Und das ist auch eine Frage, die sich zum Beispiel viele Kommunen stellen, für ihre Verwaltung beispielsweise. Und hier bedeutet Verlernen für mich, dass eben Machtverhältnisse unbedingt transparent gemacht werden müssen und dass auch die Grenzen von professionellem Handeln reflektiert werden müssen. Und genau bei dem Stichwort von Reflektieren gehe ich jetzt über zu meiner Musikempfehlung. Ich habe euch ein Lied mitgebracht, das mich in den letzten Monaten begleitet hat. Es ist ein Lied, das ich nicht während dem Schreiben oder Lesen höre, sondern eher in den Pausen. Ich höre das dann sehr laut und das gibt mir dann oft beim Sport oder dann oder auch einfach zu Hause neue Kraft und es lässt irgendwie sowas raus für mich. Und das Lied ist von Malonda und heißt Feuerfrau 2.0. Und warum das Lied mich auf die Idee des Artikels gebracht hat, ist, weil das Lied ein Remake des 2015 veröffentlichten Lieds Feuerfrau ist. Bei diesem ursprünglichen Lied hat Malonda laut Eigenaussagen Textzeilen mit stereotypen Bildern verwendet und deshalb hat sie diesen Song einige Jahre später neu getextet und neu veröffentlicht. Und sie selbst sagt, dass es ihr bei dem Remake nicht nur um ein Nichtverletzen von HörerInnen geht, sondern sie sagt, dass sie auch zeigen möchte, wie wichtig ständige Reflexion und das Entlernen von problematischer und gewaltvoller Sprache ist. Und hier schließt sich für mich der Kreis zum vorgestellten Artikel.
Ich bin in meinem Element. Zünde Gedanken wie Fackeln im Dunkeln an und ich leuchte, ihr hört meine Explosion und ihr wisst es ganz genau, heiß, elektrisch, Funken sprüht, hier kommt die Feuerfrau und es brennt. Ich bin kein Mädchen mit Streichhölzer, weil ich brenne, ich bin die Feuerfrau.
Ein guter Song, passend auch zum vorgestellten Text. Und damit geht es dann auch direkt weiter mit dem nächsten Lektüre-Tipp.
Hi, hier ist Dennis und ich melde mich mit meiner Journal-Empfehlung oder meiner Artikel-Empfehlung für die Sommerpause. Der Journal-Beitrag, den ich empfehlen möchte, ist an Katrin Wills Challenging Knowledge Production on Migration with State Activism, The Category of Migrant Background and Some Destabilizations. Ist von 2024 und erschienen in Jams. Reiht sich in eine Reihe von kritischen Beiträgen von Ann-Kathrin Will über den Migrationshintergrund, aber der aktuellste finde ich besonders interessant, einfach weil es auch nochmal auf ihre 10 Jahre Betreuungsarbeit zu dem Begriff hinweist, hat entsprechend auch einen ethnografischen Zugang, der eigentlich eher weit weg von meinem sehr quantitativen ist. Andererseits hat er trotzdem Bezugspunkte über die Kategorien, die verwendet werden und eben auch, wie diese Wissensproduktion gestalten. Und es greift in diese Science Technology Studies, mit denen ich auch mal zumindest im Studium so ein bisschen Schnittpunkte hatte. Aber ich finde die Idee sehr spannend, wie Begriffe kritisch reflektiert werden müssen, weil die eben auch Fakten schaffen und Wissen schaffen, und wie das innerhalb der Forschung und von statistischen Ämtern, die eben auch der Faktenproduktion dienen, wirkt und wirken kann, immer jenseits von so ein bisschen den Bildern, die man eigentlich von Objektivität und Wissenschaft manchmal haben kann. Gleichzeitig spielt es natürlich wieder in die weitere Rolle, wie der Migrationshintergrund eigentlich ein gesellschaftlicher Begriff ist, ein sehr dysfunktionaler Begriff ist. Aber da möchte ich lieber auf die Folge mit Dennis Ojan verweisen. Der hat das sicherlich noch ein bisschen ausführlicher dokumentiert.
Ja, und thematisch direkt anschließend an den Aufsatz von Ann-Kathrin Will, Dennis hat es zum Ende selbst angesprochen, denke ich an den Aufsatz »Das Ende des Migrationshintergrundes zur Kritik einer Ordnungsvorstellung« von Dennis Ojan. Der Text fasst auch nochmal verschiedene Bereiche der Kritik um die Kategorie mit Migrationshintergrund zusammen und systematisiert sie. Wir haben darüber auch bereits mit ihm in einer Folge diesen Podcasts gesprochen, die natürlich auch gerne nochmal nachgehört werden kann. Wir machen jetzt aber weiter mit dem nächsten Hörtipp.
Und meine Musikempfehlung ist aus dem Charlie XCX Album Bread. Könnte natürlich einen politikwissenschaftlichen Bezug ziehen über diesen Hype, den die Harris Presidential Campaign in den USA gerade hat in Verbindung mit dem Album. Aber ich würde trotzdem Girls Look Confusing einfach rausgreifen, weil der Song mich auch in dieser Auseinandersetzung mit Lord, kann jeder sich sicherlich zusammensuchen aus dem Internet, ist eigentlich ganz witzig, zusammensuchen, wie die eigentlich so ein bisschen versteckt versucht haben, miteinander zu kommunizieren, nicht ganz eindeutig gewesen sind, was die andere Person jeweils meint. Und dann tatsächlich in Reaktion auf den ersten Song Lord dann nochmal sich mit eingeschaltet und eine zweite Version reingemacht hat. Und es sind beides ein bisschen sehr ehrliche Beiträge zu ein bisschen Selbstzweifel. Und ich finde es sehr spannend, dass es für mich ein sehr neuer Zugang war zur Authentizität, was er dann teilweise doch in dem Kontext auch als kommerzielles Gut herhalten muss.
Mit dieser kleinen Hausaufgabe in Popkultur, die uns Dennis gestellt hat, sind wir auch schon fast am Ende dieser Folge angelangt. Allerdings wäre eine Folge mit Leseempfehlungen nicht vollständig, ohne die Dissertation unserer lieben Kollegin und Co-Moderatorin Merve zu erwähnen, die im Juli erschienen ist. Sie trägt den Titel »Politische Kultur als Migrationsforschung – demokratische Wertorientierungen in europäischen Einwanderungsgesellschaften« und widmet sich dem Zusammenhang zwischen Migration und Demokratie aus Sicht der politischen Kulturforschung. Das Buch ist auf jeden Fall einen Blick wert und damit verabschieden wir uns und hoffen, dass für euch auch etwas dabei war. Schreibt uns gerne, welchen Text ihr unbedingt weiterempfehlen könnt oder auch welches Lied euch durch den Sommer bringt. Wir bedanken uns fürs Zuhören und freuen uns, euch nächsten Monat dann wieder begrüßen zu dürfen, dann auch wieder mit einem Gast. Bis dahin sagen wir Tschüss.
Das war's mit dieser Ausgabe des Podcasts Melting Pot – Migration im Dialog. Für mehr Informationen über die Arbeit unseres Netzwerkes und für Updates zum Podcast findet ihr uns auf Twitter unter @incentim. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.